Weltspiegel, Thema.
Wir sprechen heute über ein Land, das es eigentlich gar nicht gibt. Eine Insel weit weg auf dem Planeten in Fernost, aber auch weit weg in unserem Bewusstsein. Wir sprechen heute über Taiwan. Von China wird Taiwan immer als abtrünnige Provinz bezeichnet. Kaum ein Staat erkennt Taiwan als eigenständigen Staat an. Dabei ist das kleine Land ein ziemlich lebendiger, fortschrittlicher und irgendwie auch selbstbewusster Staat, den ich oft besucht habe als Asienkorrespondent. Ich fand es da immer ziemlich super. Der Weltspiegel war in der vergangenen Woche vor Ort für eine ganze Sendung nur über Taiwan und mit dabei war Andreas Zichowitz, der Chefredakteur des NDR Fernsehens und unser Weltspiegel-Moderator, und mit dem will ich heute über seine Erlebnisse in Taiwan sprechen. Andreas, für dich war es ja, ich glaube, das erste Mal in Taiwan. Wie war es denn da einzuschweben? Wie war dein erster Eindruck?
Das Einschweben war völlig unspektakulär. Es war nämlich neblig und regnerisch. Das heißt, tatsächlich hat man bis zum Aufsetzen der Räder die Landebahn nicht gesehen und entsprechend auch überhaupt nichts von Taipei, nur die Bergspitzen, die immer so über die Wolken ragten. Aber ich hatte mich total drauf gefreut. Ich war nie in Taiwan gewesen, aber habe eine innere Verbundenheit mit der Insel, weil mein Großvater in den 70er Jahren zwischen 71 und 76 dort auf, damals hieß es noch Formosa, also die Schöne, gelebt hatte und gearbeitet hatte für eine deutsche Firma. Und wir haben den natürlich nur an Weihnachten zu Gesicht bekommen. Da war er dann in Deutschland und deswegen hat er dann Fotos mitgebracht, taiwanesische Liebeslieder auf Schallplatten, die ich noch habe. Und insofern hatte ich immer eine innere Verbindung zu der Insel, aber ich hatte es nie hingeschafft.
Der Weltspiegel verlässt regelmäßig das Studio und reist in die Welt, um genauer hinzuschauen auf eine Region und darauf, was die Menschen bewegt. Warum sind wir diesmal nach Taiwan gereist?
Taiwan haben wir uns deswegen ausgesucht. Da sind jetzt zum einen demokratische Wahlen. Das ist ja ein Land, in dem Chinesisch gesprochen wird und man darf demokratisch wählen.
Das gibt es sonst nicht so.
Genau, gibt es also, ne? Auf der Festland China gibt es das natürlich nicht. Und in Hongkong gibt es darum gerade sehr viel Krach. Und das steht natürlich deshalb im Fokus, weil man erwarten kann, dass es dort irgendwann zum Konflikt kommt, wie wir ihn jetzt in Hongkong haben, weil die Volksrepublik sich dieses Taiwan gerne wieder einverleiben möchte, historisch begründet, und es dann möglicherweise auch in diesen Seewegen zwischen der Insel und dem Festland, das sind international stark befahrene Seewege, die reklamiert China für sich etc., also schon zu einem ausgewachsenen militärischen Konflikt oder sogar Krieg kommen kann. Und das stand immer, das war immer weit weg, aber zum ersten Mal jetzt im Frühjahr hat eben der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gesagt, dass das nach China zurückkehren muss. Und das Weißbuch, das im Sommer erschienen ist, des chinesischen Verteidigungsministeriums, sagt eben, freundlich zurückholen wäre okay, aber wir würden es auch mit militärischer Hilfe machen. Und früher haben die Chinesen mir gesagt, bei meinen Besuchen in der Volksrepublik, das ist keine Frage, die jetzt entschieden werden muss, das können künftige Generationen, so nach dem Motto, habt ihr doch auch gehabt, Wiedervereinigung in Deutschland, also da hat man immer drüber geredet, aber das stand ja nicht bevor. So, und jetzt sagen sie natürlich, nee, das muss schon innerhalb der nächsten paar Jahre oder Jahrzehnte, muss das spätestens der Fall sein. Und das verleiht dem Ganzen eine andere Qualität. Und wenn es dort um Taiwan Krieg gibt, dann ist das nicht nur ein Krieg weit weg von uns, sondern das ist eine echte Kernfrage, die alle Demokratien betrifft in der westlichen Welt. Stellen die sich dann, also vor allem die Vereinigten Staaten, aber eben auch Japan zum Beispiel, auf die Seite Taiwans und verteidigen die liberale westliche Welt gegen die Volksrepublik oder lassen sie dieses Taiwan fallen?
Jeder, der nach Taiwan kommt, der landet ja meistens in Taipeh, der Hauptstadt, und dann seid ihr gleich wieder in die Luft, angeleint auf den höchsten Punkt der Stadt, Taipei 101, dieses riesige Gebäude, früher mal das höchste Gebäude der Welt. Wie war das da oben?
Auf dem 101, dem 101, haben wir die Begrüßung aufgezeichnet, weil man natürlich einen tollen Blick über die Stadt hat bei schönem Wetter. Und dazu muss man auf die oberste Plattform gehen, das ist keine Besucherplattform, da geht es nur mit spezieller Genehmigung, Begleitung und so weiter hin. Ja, und das Aufregende ist, da wird man dann oben eingehakt, also man wird eigentlich angekettet, damit nicht irgendwie ein blöder Windstoß einen von diesem Turm darunter fegt. Und das ist ein toller Ausblick über die Stadt, natürlich erhebendes Gefühl. Es geht auch sehr schnell wieder runter, ich glaube in 17 Sekunden, einer der schnellsten Fahrstühle der Welt. Das war schon beeindruckend.
Journalist, der sich einhängen muss, ein Journalist quasi an der Leine, das hört sich ja erstmal nicht so toll an, aber ich nehme an, ansonsten konntet ihr euch frei bewegen in Taiwan. Ihr wart ja auch mit der Küstenwache unterwegs, in einem Gebiet, das beansprucht wird von China, die Straße von Taiwan. Wie habt ihr diese Reise erlebt?
Also zunächst mal so, auf dem Küstenwachenboot ist weniger angenehm als auf einem hohen Turm. Es war ordentlich Seegang. Also ich würde mal sagen, so wenn der Katamaran von Hamburg Richtung Helgoland fährt bei schlechtem Wetter, das kommt ihm so ungefähr nahe. Die Begleiter von der Küstenwache, die wir dort hatten, die waren auch sehr bleich. Die sind dann irgendwann im Unterdeck verschwunden. So, was haben die so erzählt? Die sind natürlich hauptsächlich dafür da, dieses 200-Meilen-Gebiet zu kontrollieren, das eben vor der taiwanesischen Küste der Insel gehört. Und was passiert da so? Da müssen sie schon so chinesische Fischerboote vertreiben, die sich da reinschmuggeln. Da schießen die auch mit Wasserkanonen drauf, pirschen sich nachts ran, ja, machen das Licht aus und so weiter und jagen die dann oder nehmen die dann teilweise auch fest oder im Schlepptau zurück. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, obwohl hätte ich schon spannend gefunden, wie es dann da abgeht. Aber so sichern die sozusagen die Küste und die sind natürlich, wenn es zu einem militärischen Konflikt käme, wäre das die erste Station, die das irgendwie abkriegen oder die das entdecken würde. Insofern waren die ja, sind die alle schon etwas angespannt immer, um zu gucken, was da passiert, aber sind durchaus entschlossen, ihr Taiwan auch militärisch zu verteidigen.
Es gibt ja einen Ort in Taiwan, wo sich beide Seiten so nah gegenüberstehen wie sonst nirgendwo, in Chinmen. Das ist eine Insel in Sichtweite vom Festland, ein paar Kilometer nur entfernt, gehört aber noch zu Taiwan. Und bis heute sieht man da noch überall die Spuren, wie China und Taiwan sich bekriegt haben. Wir haben da mal gedreht und das war wirklich beeindruckend. Da stehen verrostete Panzersperren am Strand, Minenwarnschilder. Es gibt einen Schmied, der aus Granaten, die noch im Boden schlummern, Messer, also Sushi-Messer schmiedet. Heute ist in Chinmen alles ein bisschen friedlicher. Es kommen sogar Touristen aus China und unser Kollege Daniel Satra war jetzt gerade wieder da und wir hören mal rein in sein Stück.
Es sind nur 30 Minuten Fährfahrt. Ein Platz unter Deck. Eine kleine Reisegruppe aus der chinesischen Küstenstadt Xiamen. Unterwegs nach Taiwan. Für Rentner Chen Guoxing wird es das erste Mal. Er und seine Frau auf Wochenendausflug aus Neugier. Ich lasse das auf mich zukommen. Meine Frau und ich waren ja noch nie dort. Für uns unbekanntes Terrain. Das wollen wir jetzt mal anschauen. Die Insel, gezeichnet von ihrer Kriegsgeschichte. Alte Abwehrsperren gegen Angreifer vom nahen Festland. Die Volksrepublik am Horizont, keine 3 Kilometer entfernt. Auf Jinmen, Panzer von einst gegen Chinas Invasoren. Heute kommen von dort Touristen. Chinesen sind gern gesehene Gäste. Denn für die rund 130.000 taiwanischen Inselbewohner ist Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. Chen Guoxing fühlt sich gleich willkommen hier. Kein Wunder. An der Kasse brauchen sie kein Bargeld, sondern zahlen mit Handy und chinesischer App. Beim Shopping sollen sie sich auf der Insel ganz wie zu Hause fühlen. Sie sprechen eine andere Sprache, Panzer, vor Jahrzehnten herangeschafft zur Inselverteidigung gegen Chinas Kommunisten. Die regieren noch immer und propagieren die Einheit mit Taiwan, was auch bei Chen Guoxing verfängt. Menschen meines Alters haben die Konfrontation miterlebt. Keine Seite betrieb damals Annäherung. Heute kommen wir uns näher. Wir haben doch dieselben Wurzeln, dasselbe Blut. Wir sollten uns gemeinsam entwickeln. Ein Zusammenschluss liegt für Chen Guoxing auf der Hand. Und beim Blick rüber zum chinesischen Festland lässt sich auf Jinmen erahnen, wer dabei wohl die Bedingungen diktieren würde.
Wenn man in Taiwan unterwegs ist, dann sieht man immer wieder die Reisebusse voller chinesischer Touristen. Die habt ihr sicherlich auch erlebt in der Taroko-Schlucht. Also es staut sich bisweilen. Die bringen viel Geld mit. Die Touristen aus China. Macht China auch Außenpolitik mit diesen Touristen eigentlich?
Ja, denn China hat das vor kurzem abgestellt. Es gibt also nur noch für eine geringere Zahl von Reisegruppen ein Visum oder eine Reiseerlaubnis, für Individualreisende gar nicht mehr. Das heißt, das ist erheblich zurückgegangen und das war so nach dem Motto, das wird euren Tourismus treffen. Wenn ihr nicht anständig seid, wenn ihr euch nicht freundlich mit uns stellt, ne, dann ist das so, wie wir eben reagieren würden. Das wird euch dann empfindlich treffen. Und in der Tat sieht man sehr viel weniger Busse durch die Taroko-Schlucht fahren. Und es ist übrigens wirklich eine der, wie sagen, schönsten Schluchten weltweit. Wirklich, da schneidet der Fluss wirklich hunderte Meter tief durch Marmor. Man sieht das auch wirklich an den Wänden. Und da geht es echt eng entlang. Und das sind am Tag bis zu 500 große Doppeldeckerbusse gewesen auf einer kleinen Straße durch sehr viele Tunnel, Felsvorsprünge etc., wo die normalen Autofahrer immer halten müssen, damit der Bus irgendwie manövrieren kann. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn da 500 Busse unterwegs sind am Tag. Jetzt sind es vielleicht noch 100, das ist schon schlimm genug, aber das sind dann Chinesen, aber eben auch viel Südkoreaner etc. Also dem Tourismus hat es offensichtlich insgesamt nicht geschadet, weil andere kommen. Muss auch sagen, chinesische Touristen sind im Ausland nicht wirklich beliebt. Also die steigen aus, sie benehmen sich nicht immer freundlich oder so, wie man es erwartet. Dann kaufen die ein paar Sachen, dann sind die wieder weg etc. So, also das ist bringt Veranstaltern vielleicht Geld, aber da, wo die Leute unterwegs sind, da sind die nicht besonders beliebt. Das hört man recht oft, die benehmen sich einfach ein bisschen rüpelhaft und so. Und in Taiwan sind die Leute konservativ erzogen, sehr traditionell und oft bestimmte Höflichkeitsformeln und einen freundlichen Umgang miteinander, das sind die gewohnt, das ist ein bisschen anders.
Ihr seid durch die Taroko-Schlucht gewandert mit einem Rucksack auf dem Rücken, aber du hattest auch eine Krawatte im Gepäck, denn ihr hattet offizielle Termine in Taipeh, unter anderem mit dem Außenminister. Die haben ja keinen leichten Stand in der Welt. Taiwan wird nur von ganz wenigen Ländern in der Welt überhaupt anerkannt. Auch mit Deutschland gibt es nur informelle Beziehungen. Wir hören mal rein in dein Interview mit ihm.
Minister Wu.
Herr Wu, China hat kürzlich im Verteidigungsweißbuch erklärt, dass es Taiwan notfalls mit Gewalt zurückerobern wird. Wann ist Taiwans Zeit abgelaufen?
When is Taiwan's time up?
I think we have been facing the Chinese threat, military threat.
Ach, wissen Sie, wir sind schon seit einigen Jahren der militärischen Bedrohung durch China ausgesetzt. Ich denke, China will, wenn möglich, mit friedlichen Mitteln an die Macht in Taiwan kommen. Doch falls erforderlich, würden sie auch zu militärischen Mitteln greifen. Wir versuchen uns deshalb auf die Verteidigung unseres Landes vorzubereiten. Und wir versuchen auch, die internationale Gemeinschaft zu erreichen, damit mehr Menschen Taiwan unterstützen.
Welches Ziel verfolgt Peking?
Die chinesische Regierung führt ihr Land auf autoritäre Art und Weise. Sobald das chinesische Volk erkennt, dass hier in Taiwan Demokratie herrscht, werden die Menschen in China beginnen, ihrer Führung Fragen zu stellen. Die Taiwanesen genießen Freiheit und Demokratie. Warum nicht das chinesische Volk? Ziel der chinesischen Regierung ist es also, Taiwans Demokratie zu zerstören.
Diese kleine Insel Taiwan und gleich davor dieses Riesenreich China. Wie groß ist eigentlich die Angst vor den Chinesen in Taiwan?
Angst bin ich mir nicht sicher, ob ich das so beschreiben würde. Respekt, ja. Eine gewisse Form von Furcht, eben, dass dieses Riesenreich sich diese Insel wieder einverleiben möchte und das eben historisch begründet, im Kaiserreich etc. So. Die Antwort darauf haben die taiwanesische Regierung oder ein Minister gerade gegeben. Wir sind keine Provinz, die abtrünnig ist. Das muss irgendwann im Neolithikum gewesen sein. Also vor vielen Millionen Jahren ist Taiwan, hat sich vom Festkontinent gelöst. Aber die sind einfach sehr stolz auf ihre Errungenschaften, auf ihre Demokratie und darauf, dass sie freie Wahlen haben, dass diese Wahlen kontrolliert werden und eben ein anderes Gesellschaftssystem haben als die Volksrepublik. Und sie befürchten eben, dass sie das verlieren würden, wenn sie mit China wieder zusammenkommen würden. Sie blicken natürlich auf Hongkong. Ein Staat, zwei Systeme war das Versprechen, das China Hongkong gegeben hat. Und aus Taiwan beobachtet man das sehr genau. Und da ist man jetzt zu der Einschätzung gekommen, und das wird einem auch gesagt, nee, das hat ja wohl nicht funktioniert. Und wir können uns das auch nicht vorstellen. So. Und dann fragt man sich natürlich, gut, dann wird es ja keinen friedlichen Weg geben. Entweder bleibt es dabei, dass diese beiden auseinanderleben, Systeme so wie sie sind, oder es kommt zu einem militärischen Konflikt.
Ich kann mir vorstellen, dass in Taiwan sehr genau beobachtet wird, was gerade in Hongkong passiert. Wie wollen die Taiwaner denn eigentlich dagegen halten, dass sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Hongkonger?
Ob sie das am Ende verhindern können, weiß ich nicht. Es gibt zwei Parteien, große in Taiwan. Die eine ist eher auf Seiten Chinas und möchte gerne eine starke Annäherung haben. Die jetzt regierende ist das eher nicht. Kurz vor davor Unabhängigkeit zu erklären. Das tun sie dann nicht, weil das wäre ihnen klar, das wäre der Casus Belli. Aber sie sind sozusagen kurz davor. Taiwan kann das nur, indem es in der Welt auf seine demokratischen Freunde zählt, indem es internationale Verbindungen knüpft, wo immer es geht, und sich dort auch einbringt, um eben der Welt klarzumachen, übrigens Demokratie und China, das geht. Es ist nicht so, wie die Volksrepublik immer erzählt, das ist noch nichts für die Chinesen, da müssen sie sich erst weiterentwickeln und so weiter. Oder, wie die Volksrepublik das oft umdeutet, Demokratie ist, wenn die Partei dir drei Mitglieder zur Auswahl stellt und du darfst einen aussuchen. So, da ist Taiwan eben ganz anders. Und dieses doch sehr radikale Modell, das die haben, das immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, das ist eigentlich die einzige Chance für dieses Land, dass es so bleibt.
Es gibt da ja noch sagen wir mal so ein Mann hinterm Vorhang für die Taiwaner, die USA. Die treten nicht so richtig in Erscheinung, aber sie sind da als Schutzmacht. Wie würdest du die Rolle der USA in Bezug auf Taiwan beschreiben?
Die kann man auch nur unter Einbeziehung Chinas beschreiben. Das ist ganz klar, dass die USA auf der anderen Seite stehen, China gegenüber. Und natürlich, es gibt alte Gesetze, dass die USA, es ist nicht so richtig ausformuliert, aber im Grunde im Krisenfall Taiwan beistehen würden und Taiwan eben auch militärisch beliefern. Das tun sie übrigens gerade, wurde gerade wieder ein Vertrag geschlossen,
Kampfflugzeuge
F-18 nach Taiwan zu liefern. Das hat China sehr verärgert. Je stärker die USA und China ohnehin im Konflikt sind über andere Themen, ob das jetzt Handel ist, bestimmte außenpolitische Themen, Klima etc., desto stärker rückt dann auch Taiwan wieder in den Blickpunkt als der Fokus für die Amerikaner, wenn es darum geht, einerseits demokratische Werte zu schützen, andererseits, das ist für die Amerikaner ja immer sehr wichtig, die freie Schifffahrt und die Handelswege. So, und das wird von China natürlich im Einflussgebiet direkt vor der Haustür bestritten. Die USA hatten eine klare Strategie unter Barack Obama, the pivot to Asia, also dieses, wir fokussieren uns jetzt auf den Pazifik, das ist unser Zukunftsraum. Donald Trump hat das zurückkassiert, ja. Genau, und hat auch lange, glaube ich, von Fall zu Fall reagiert. Man konnte nicht eine wirkliche Strategie erkennen. Er diskutiert ja auch darüber, ob man US-Soldaten aus Südkorea abzieht. Dann kriegen die in Taiwan natürlich das Zittern und denken, Gott, dann sind wir alleine gelassen und so weiter. Aber gerade in letzter Zeit ist es doch eher wieder so, dass diese Frage der Werte und der demokratischen Prinzipien hochgehalten werden. Ob dann am Ende tatsächlich, wenn es dazu kommt, ob die Amerikaner wirklich militärisch eingreifen würden, das weiß man nicht. Das ist eine von den USA natürlich auch offen gehaltene Frage, weil sie der Bedrohung dient. Also dann kann man sagen, hey Leute, also im Ernstfall würden wir und so weiter. Darauf muss sich Taiwan verlassen. Ist sicherlich kein einfaches Leben auf Dauer.
Unser Washington-Korrespondent Stefan Niemann hat die amerikanische Sicht auf Taiwan einmal für uns aufgedröselt und da hören wir jetzt mal rein.
Weltspiegel, Kontext.
Bislang hat Präsident Trump keine Stützpunkte in Asien aufgegeben, ob in Südkorea, Japan oder auf Guam. Die USA begreifen sich als de facto Schutzmacht Taiwans, als Pacific Power, als Gegengewicht zur Volksrepublik China, die diese Region zunehmend dominiert. Darum zeigen die mächtigen Flugzeugträger der amerikanischen Pazifikflotte hier Flagge. Aber würde Washington wirklich eingreifen, falls Chinas Präsident auf die Idee käme, das als abtrünnige Provinz betrachtete Taiwan der Volksrepublik gewaltsam einzuverleiben? Mag sein, dass Xi Jinping die Wiedervereinigung mit Taiwan lieber schneller will, weil die Chinesen vielleicht fälschlicherweise annehmen, die USA würden sich heraushalten. Vielleicht ist man in Peking zu selbstbewusst, denkt, man könnte Taiwan so rasch einnehmen, dass US-Militär gar nicht rechtzeitig da wäre. Wir hoffen, dass all dies nicht passiert, aber ich denke, es ist eher wahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten bei diesem Konflikt beteiligt wären. Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten beobachtet die Welt mit Spannung, wie Trump und Xi sich miteinander messen. Ein schwer zu durchschauendes Wechselspiel zwischen Rivalität und Respekt, drohen und schmeicheln. Auf lange Sicht werden wir sehr, sehr großartige Beziehungen haben. Darauf freue ich mich. Die bange Frage in Taipeh lautet, ob Trump für den ersehnten Mega-Wirtschaftsdeal mit Peking versprechen könnte, sich aus der Taiwan-Frage herauszuhalten. Dann hinge alles am Kongress. Er müsste auf Amerikas einst gemachte Zusage pochen, das kleine Taiwan nicht im Stich zu lassen.
Wir sprechen mit Andreas Zichowitz, dem Moderator des Weltspiegels, der in der letzten Woche in Taiwan war. Wenn ich bei meinen Eltern im Ruhrgebiet ins Netz gehen will, dann habe ich meistens Edge. Das ist ziemlich langsames Internet. In Taiwan, im hinterletzten Dorf, ist man dagegen deutlich schneller unterwegs. Wie kommt das?
Philipp, jetzt musst du ganz stark sein. Taiwan hat einige der längsten Tunnel der Welt. Ja. 13 Kilometer ist einer an der Ostküste. Du fährst in diesen Tunnel und dann fährst du 13 Kilometer lang und du hast immer 4G.
Ja.
Permanent. Ja. In Deutschland wäre nach 100 Meter Schluss. Nee, das Land ist voll digitalisiert. Das hat eine super Infrastruktur.
Das ist auch geschuldet einer Digitalministerin. Audrey Tang heißt die. Wie fandet ihr die Audrey?
Der ist nicht dafür verantwortlich, aber es ist eine der Auswirkungen. Ne? Das Land setzt auf Digitalisierung und hat sich dann gedacht, Mensch, da wäre es doch ganz gut, wenn wir jemanden haben, der das wirklich in die Hand nimmt. Und im Unterschied zu unsere Politik hier hat der Mensch total Einfluss. Der hat ein paar Vorschläge gemacht, zum Beispiel alle Daten, die die Regierung hat, die Behörden haben, öffentlich zugänglich zu machen. Der ist ansprechbar jeden Mittwoch von morgens 10 bis abends 10 in seinem Büro.
Den kann man
der pflegt eine Kultur der Partizipation. Also er möchte, dass die Leute sich über das Internet etc. an Regierungsentscheidungen beteiligen und er ermöglicht auch, dass das gemacht wird. Ist auch ein total spannender Typ. Ich sage jetzt einfach Typ, denn der bezeichnet sich selbst als Postgender. Frau, Mann, das spielt alles gar keine Rolle. Unheimlich schnell denkender früherer Programmierer, der, und das ist mir am stärksten hängen geblieben, zwei Dinge gesagt hat. Also der Unterschied im Internet, wie wir damit umgehen, der ist ganz einfach. China hat das Internet, wo der Staat die Bürger möglichst transparent macht, um die Bürger zu kontrollieren. Und wir haben das Internet, um die Regierung möglichst transparent zu machen, damit sie von den Bürgern regiert werden kann. Das ist ein fundamentaler Unterschied und das ist eben das, was Demokratie ausmacht. Und da habe ich nur gefragt, Mensch, wie ist denn das so? Also haben Sie nicht irgendwie vielleicht auch Probleme, das in Ihrer Regierung umzusetzen? Geht das denn so einfach? Oder gibt es Widerstand? Und dann war die Antwort, ich bin der Widerstand. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich Widerstand. Ich jage die Behörden. Und das fand ich schon großartig, muss ich sagen.
Dass Deutschland als, ich sag mal, ich weiß, das ist total übertrieben, aber Internetentwicklungsland, können wir uns was abgucken an Taiwan, von Taiwan?
Ja, ich finde diese Initiative Open Source, also alle Daten, die in der Behörde da sind, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gut, aber eben auch dieses Umdenken, dass eine Demokratie heutzutage auch davon lebt, wie die Bürger sich übers Internet beteiligen können, also wie sie Feedback geben, wie sie Vorschläge machen können und nicht nur sozusagen, das sind die gewählten Institutionen, die machen das jetzt nur für uns, das ist sozusagen bis gerade eben so gewesen, aber die Zukunft sieht anders aus. Das ist ein wahnsinnig spannender Gedanke. So. Und ja, von der Infrastruktur will ich gar nicht reden. Jedes Mal, wenn ich aus einer chinesischen Großstadt zurückkomme oder jetzt aus Taiwan, dann ist das ein bisschen wie Reise zurück ins Mittelalter oder es fühlt sich so an.
Andreas, wir haben unsere Zuschauer gefragt, was interessiert euch an Taiwan? Was wollt ihr wissen? Ihr habt diesen Aufruf aufgezeichnet auf dem Dach vom 101, diesem riesigen Gebäude. Und es gab jede Menge Fragen, auch wirklich interessante Fragen und vielleicht können wir die ein oder andere beantworten.
Weltspiegel, User-Fragen.
Verena Kunz-Germann, warum muss Taiwan bei Olympia als Team Chinese Taipei antreten und darf sich nicht Taiwan oder Republic of China nennen?
Das geht auf eine Abmachung zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und den Taiwans zurück aus dem Jahr 1981, also schon lange her. Vermutlich, um sich den Zorn der Volksrepublik nicht zuzuziehen. Gerade hat Taiwan wieder diskutiert, ob man diese Frage in einem Referendum neu stellen soll. Das IOC hat dann Taiwan gewarnt, wenn das so käme, dann würde man es ausschließen. Insofern glaube ich nicht, dass sie das machen. Aber China, die Volksrepublik, versucht das auf allen Ebenen. Also zum Beispiel hat es Luftfahrtgesellschaft mit Sanktionen bedroht, wenn sie weiter als Flugziel Taiwan angeben, und verschiedene internationale Carrier geben jetzt einfach Taipei an. Also die springen dann natürlich, weil sie den Markt in Festlandchina nicht verlieren wollen. Für Taiwan ist das bitter.
Christian Kunz fragt, warum folgt noch 40 Jahre später Deutschland dem Nixon-Kurs und erkennt Taiwan nicht als eigenen demokratischen Staat an?
Ja, Deutschland hat die Ein-China-Politik und hat sich dazu irgendwann entschlossen und ist auch der Auffassung, dass die beiden zusammengehören. Die USA sehen es ein bisschen anders. Sie haben zwar auch die Ein-China-Politik im Prinzip nach dem Motto, ja, ja, wir sehen schon, das sind alles Chinesen, aber sie haben sich nie dazu geäußert, was das in Bezug auf Taiwan bedeutet. Das ist ein großer Unterschied. Für uns, für Deutschland ist Festlandchina ein Riesenmarkt. Wenn man die Politik gegenüber Festlandchina verändern würde, das hätte gravierende Konsequenzen. Und ich sehe da keine Bereitschaft, dass man bereit wäre, diese zu tragen.
Wie kam es dazu, dass Taiwan sich so sehr um Umwelt- und Gender-Themen kümmert, verglichen mit anderen Ländern der Region wie Südkorea? Ist das ja erstaunlich.
Ja, das ist total erstaunlich. Also das Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe ist das erste in Asien, das jetzt in Taiwan verabschiedet wurde. Und Hunderte haben das begrüßt und auch gleich geheiratet. Ich glaube, das hat mit dieser geschärften Demokratie zu tun, auch mit der Offenheit in der digitalen Welt, die man anstrebt, wo man so einen Alleinstatus haben kann. Ich kann, wenn ich Taiwan bin, muss ich mich über meine demokratischen Regeln qualifizieren und herausstellen. Denn ich muss sozusagen, ich lebe im Gegensatz zu diesem Festland China, aber halt auch zu traditionellen asiatischen Ländern, was den Umgang mit der Umwelt angeht. Da gibt es auch in Asien andere Länder, die das für sich entdeckt haben. Das sehe ich durchaus zweischneidig. Also wenn man ein Prospekt bekommt, warum man nach Taiwan kommen soll, dann werden die Strände gelobt. Auf dem Foto sehe ich aber den Schnellzug, der entlang der Strände fährt. Das ist viel wichtiger, dass der Schnellzug mich dahin bringt. Das Wasser, ach Gott, je, schwimmen kann ich eh nicht.
Jetzt kommt noch eine letzte Frage für alle Taiwan-Experten. Andreas Buber, wie stark sind Leben und Leute heute noch vom Taoismus geprägt?
Oh Gott. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt nur ein paar Tage in Taiwan war, wahnsinnig schwierig zu entscheiden. Es ist ja nur eine von mehreren Religionen. Ich glaube, was mich fasziniert hat, war in verschiedenen Tempeln, ist, dass man in Taiwan einfach mal so mitten am Tag am Tempel vorbeiguckt. Und man nimmt sich die Zeit für ein Gebet, äußert auch einen Wunsch nach den üblichen Regeln. Ich stelle mich vor mit Name, Postleitzahl und so weiter, damit die Gottheit auch Bescheid weiß. Und dann packt man wieder seine Sachen und geht. Also das ist im normalen Alltagsablauf, ist der Glaube ganz fest verwurzelt. Und das war jetzt nicht unbedingt unser Plan, da mal vorbeizugehen. Aber ich könnte jetzt frech norddeutsch sagen, da man Tao, habe ich gesagt, das will ich mal sehen.
Andreas Zichowitz, der von seiner spannenden Drehreise nach Taiwan erzählt hat. Vielen Dank dafür. Das war der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abrisch.